Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Die Resel von Konnersreuth, die hat Blutungen am Körper gehabt wie der Jesus Christus. Die Ohren haben gesagt, was für ein Schwindel. Auf der anderen Seite sind Tausende und Zehntausende Gläubige zu ihr in die Oberpfalz gepilgert. Ich schaue mir das mit dem Sigi jetzt einmal zusammen ein wenig an. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Servus, grüß dich, Sigi, habe ich dir.
Grüß dich, Mani.
Du, Sigi, Stigmata, gell? Also diese, die Blutungen an die Hände und an die Körperstellen, wie es der Jesus gehabt hat, das kennt man ja eigentlich bloß aus dem Fernsehen, oder? Aus Hollywood-Filmen oder
ja,
sowas.
Ja, von Geschichten halt.
Von Geschichten. Und das Gleiche ist tatsächlich bei uns in Bayern passiert.
Ja, logisch. Ja, weil Bayern ja so katholisch ist, da ist ja das, da steht das auch.
Ja, in der Oberpfalz hat die Teres, die Resel von Konnersreuth gelebt und dann hat die da, also wir sind in der Oberpfalz in der Nähe von, also schon tschechische Grenze, sind wir da, Tirschenreuth. Und dann hat die da diese Blutungen gekriegt.
Einfach so?
Einfach so.
Wie kommst du denn auf die Resel überhaupt?
Wie ich auf die Resel komme, das ist ganz interessant. Ich habe ein paar Mal, ist mir jetzt ein Tisch über den Weg gelaufen, der Resel.
Echt?
Ja, ein paar Mal schon.
Heino.
Nein, weißt schon, wenn du etwas liest, was anschaust. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Wahnsinn, Resel von Konnersreuth, Resel von Konnersreuth. Und habe es alles so ein bisschen gelesen, was da dann los war. Und es ist ja ein wirklich faszinierendes Thema, dass du jetzt sagst, wenn du jetzt mal deine Hände anschaust oder deinen Kopf anschaust oder deine Füße anschaust, dass da einfach einmal das zum Bluten anfängt. Einfacher so.
Einfacher so.
Ja.
Ja, also wenn ich gescheit hinkratze, dann fängt das irgendwann einmal zum Bluten an.
Man muss aber schon gescheit hinkratzen, gell?
Ja. Weißt du, ja, Geduld ist da gefragt.
Ja.
Ja, oder halt irgendwie ein selbstverletzendes Verhalten. Gibt es ja auch
meinst,
so Sachen.
Meinst du, oder? Meinst du, dass das sowas war?
Ja, dann weißt du schon, aus welcher Richtung das kommt.
Ja, also, naja, das sagst du, ja, weiß man nicht.
Ich weiß nicht, ich zweifle da schon.
Du zweifelst?
Ja.
Also zweifeln tut auch die katholische Kirche. Die war da auch nicht sehr begeistert, wie das gekommen ist, wie da die Leute auf einmal angefangen haben, hin zum Pilgern zu derer. Nichtsdestotrotz, die ist ja Anfang der 60er Jahre gestorben. Trotzdem hat die Kirche jetzt 2005 ein Seligsprechungsverfahren angefangen. Seligsprechung, da haben wir mal eine Folge drüber
auf
gemacht.
Druck der Öffentlichkeit, das, ja. Heilig werden, wie man heilig wird.
Wie man heilig wird, genau. Da haben wir das, glaube ich, ein bisschen durcherklärt. Seligsprechung ist das Erste und dann kommt da später die Heiligsprechung.
Und dann haben wir festgestellt, wie wir zwei heilig werden.
Ja, genau. Da, glaube ich, haben wir festgestellt, dass wir bloß mal Arschhaus haben, indem wir Märtyrer tot, glaube ich, sterben. Gell? Und dann haben wir uns entschieden, dass wir vielleicht doch nicht heilig werden.
Da stigmatisieren wir uns selber.
Stigmatisieren wir uns selber. Ich würde mal sagen, jetzt fangen wir mal ein bisschen von Anfang an an.
Fangen wir am besten an.
Wo es herkommt, was so ihre Lebensgeschichte ein bisschen ist. Und dann vielleicht steigen wir in die Diskussion ein bisschen tiefer ein, wenn es dann losgeht, wo das losgegangen ist mit den Stigmatas.
Genau, also quasi, dann geht es um den Heiligen Stuhl.
Um den Heiligen Stuhl? Wie meinst du jetzt das?
Das ist schon ein gescheiter Stuhl.
Gescheiter Stuhl?
Du kommst schon noch drauf.
Ja, oder auch nicht. In jedem Fall ist die Therese Neumann, so hat es geheißen, mit bürgerlichen Namen, Teres, sie hat Teres, wie gesagt, ist im Jahre 1898 geboren und im Jahr 1962 gestorben. Das heißt, sie ist ungefähr 64 Jahre alt geworden und sie ist geboren in der Oberpfalz, das habe ich schon gesagt, als erstes von 11 Kindern.
Was, 11 waren es?
11 waren es.
Oh ja.
Eines Schneiders. Und die Familie war sehr gläubig, sehr katholisch, ist im christlichen Glauben aufgezogen worden. Und es zeigt auch der Lebensweg ein bisschen von ihren Geschwistern. Also sie hat zwei Geschwister gehabt, zwei Schwestern, die wo Haushälterinnen bei der Geistlichkeit waren. Die eine war beim Bischof in Eichstätt und die andere war beim Ortsgeistlichen, beim Pfarrer, der wo direkt aus ihrer Gemeinde war, beim Josef Naber. Und dann hat es noch ein paar andere gegeben. Ihr Bruder war Landrat und dann später mal Landtagsabgeordneter für die CSU.
Ja, da schon her.
Also durchaus eine Familie, die in der Gesellschaft ein bisschen was da hat.
Ja, also fleißig war sie selber ja auch.
Fleißig war sie selber
auch. Ja, weil die haben eine Landwirtschaft auch gemacht. Also die hat ja dann gearbeitet beim Nachbarn.
Der aber auch Verwandter war von ihrer.
Genau, genau. Und dann hat es halt da die Gastwirtschaft übernehmen müssen, weil die Männer sind halt alle in den Krieg gezogen.
Genau.
Erster Weltkrieg damals. Und da hast du halt hingelangen müssen.
Mhm. Sie hat 1912, also mit 14 Jahren, hat sie schon angefangen, in dem landwirtschaftlichen Anwesen zu arbeiten, war einfach im Markt. Und wie dann der Krieg losgegangen ist, dann haben die Frauen ganz schön viel Arbeit und Verantwortung übernehmen müssen. Zusätzlich.
Zusätzlich, ja, freilich. Mhm. Die Arbeit der Männer übernehmen, mhm, am Feld arbeiten.
Ja, und die muss recht stark gewesen sein, gell? Die muss so viel Kraft gehabt haben.
Ja, freilich, wenn du trainierst, ich meine, wenn du allweil schwere Sachen hebst, mhm, da wächst da schon ein Flachs.
Ja, ich habe gelesen, sie ist, und das ist eigentlich eine lustige Bezeichnung für eine Frau, wo du denkst, Ochsenknecht ist geworden.
Was, Ochsenknecht?
Ochsenknecht und dann später in der Kriegszeit Großmagd.
Also vorgesetzte Magd. Mhm. Nicht bloß kleine, sondern große.
Eine große Magd. Ja, die weiß ich nicht.
Ja, du schaffst.
Die Chefin von den Mägden,
ja, genau,
oder was?
Ja, ja, so muss man sich das vorstellen.
Mhm. Und jetzt meinen leider, dass die in dieser Zeit, wo dann die Männer halt im Krieg waren und die Frauen so viel Verantwortung übernehmen haben müssen, und sie war eine von denen, die wo eine Kraft gehabt hat und die wo eine Verantwortung übernommen hat, schon in jungen Jahren, wenn du jetzt da sagst, in dem, ja, Alter, dass die da so ein Selbstbewusstsein entwickelt hat, das, was sie sich später dann auch nicht mehr nehmen hat lassen.
Die hat sich nichts sagen lassen zum Schluss.
Hat sie also nichts sagen lassen?
Nein, soll ganz unangenehm sein. Wenn du nicht so gearbeitet hast, wie sie sich das vorgestellt hat,
ja, war,
da ist der gleich was mal gefahren.
Ja, gut. Mhm. Ich glaube, wenn du sowas magst, ich meine, die war ja da ein bettlägerig einige Zeit, da kriegst du wahrscheinlich schon einen gewissen Eigensinn, oder?
Ja, und halt auch irgendwie einen Frust oder eine gewisse Sturheit, mhm, wenn du halt krank bist. Weil gelesen habe ich ja, dass da brennt hat in diesem Lokal, mhm, halt da, was halt da bewirtschaftet hat, und haben es halt alle löschen müssen. Und damals war ja das mit der Feuerwehr, war ja das nicht so wie heute, da rufst du gleich, ja, da.
Mit dem Spritzen und Leiterwagen.
Ja, ja, freilich, aha, genau. Und ja, da war halt dann Eimerkette angesagt.
Ja, und sie ist ganz vorn gestanden am Feuer, genau, gell?
Natürlich. Und dann, dass das nicht so schadhaft an dir vorbeigeht, ist ja eigentlich auch logisch. Weil es raucht, es heißt, du bist unglaublich im Stress.
Also und es muss recht lang gegangen sein, gell, ja, die Löschaktion.
Und so ein Wasserkiwi, einer geht ja noch. Aber wenn du halt in der Kette bist, stundenlang da das Wasser hin und her.
Und dann schwappt es da, mhm, und dann bist du nass. Ja, stell dir das einmal vor, ein einziger Eimer. Wenn da irgendein Haus brennt.
Bis du das löscht? Ja, da ist ja nicht bloß das Lokal selber abbrennt, sondern auch Nachbarhäuser. Also, mhm, da war schon ein bisschen Großbrand.
Mhm. Also das war 1918, da war es 20 und dann danach hat es über Probleme geklagt. Gell?
Freilich.
Da ist dann, mit der Zeit ist immer schlecht, in den nächsten, weiß nicht, so 12 bis 18 Monaten ist immer schlechter geworden mit ihrer. Zuerst hat es schlecht gesehen, dann ist sie erblindet und dann auf einmal ist gelähmt worden tatsächlich, dann ist sie im Bett gelegen und dann ist sie halt zum Pflegefall geworden.
Ich habe ein Doku angeschaut, da hat es dann geheißen, gerade nach dieser Eimerei, nach dem Löschen,
ja,
hat es dann sowas gehabt wie einen Bandscheibenvorfall.
Ja.
Dann ist sie irgendwo runtergefallen von der Lorta.
Während dem Löscheinsatz?
Ich glaube, entweder da schon oder später noch. Und dann, mhm, ist irgendwo die Kellertreppen runtergefallen, auch, mhm, noch. Mhm. Also die hat es ein paar Mal richtig gewaffelt. Mhm. Und da war das Kreuz war verbogen und verschoben und Wirbelsäule. Also man weiß nicht genau, ja, Bandscheibenvorfall oder andere, mhm, Sachen. Mhm. Mei, und dadurch vielleicht irgendwie durch einen Druck auf Nerven oder sowas hat es dann das Augenlicht verloren.
Ah ja, das
also
ist
die jetzt... hat dann immer nichts mehr gesehen auf einmal.
Das ist jetzt so die medizinische Erklärung, oder?
Ja, sagen sie auch. Und das ist das, wo ich eher glaube.
Ah ja,
genau.
Aha. 1922, also 4 Jahre nach dem Brand, sind dann sogar noch die Schluckbeschwerden dazugekommen. Also da hat es dann anscheinend auch nicht mehr gescheit schlucken können.
Ja, ja, weil es heißt, dass er nichts gegessen hat, jahrelang.
Ja, das gibt dann später.
Ja, ja, ja.
Mhm. Haben es in Teilen bestätigt, in den Teilen widerlegt, gell?
Ja, weißt du, wann es nicht gegessen hat?
Wann?
Das war die Zeit, wo es nicht gegessen hat.
Ach so, da hat es nicht gegessen.
In der Zeit hat es nicht gegessen.
Aha. Ja, sehr gut. Sigi, du warst fast super zum Analysieren von so einem Fall.
Meinst?
Ja.
So hochsachlich und hochwissenschaftlich.
Ja, aber nicht, dass das so geht wie den Fritz Gerlich.
Der Fritz Gerlich?
Der Fritz Gerlich. Aber jetzt pass auf, bevor wir zum Fritz Gerlich kommen, erzähl mir nur, was dann passiert ist, wie das da auf einmal losgegangen ist mit den Visionen. Also sie war ja bettlägerig, ganz lang. Und dann auf einmal... Nach ungefähr so 5 Jahren Bettlägerigkeit und sie war dann auch blind. Der Sigi wird jetzt gleich durchdrehen, wenn ich das so erzähle. Da hat es die kleine Therese gegeben in Frankreich hinten, die Therese von Lieu. Das war auch eine Karmeliter-Nonne und da sind sie auch hinpilgert zu derer, die ist dann später selig und heilig gesprochen worden. Und genau in dem Jahr oder an dem Tag, Moment, an dem Tag, das ist ja nämlich das Ganze, an dem Tag, wo diese Therese von Lisieux, also die Französin,
ja,
selig gesprochen worden ist, hat sie wieder sehen können.
Ja, Überraschung.
So. Und dann das Jahr drauf, nein, zwei Jahre drauf, ist die Therese dann sogar heilig gesprochen worden.
Schön für sie.
Und dann ist bei unserer Therese aus der Oberpfalz, ist dann die Lähmung weggegangen.
Ach, das ist ja super.
Ja.
Zufälle gibt's. Aber ist das dokumentiert worden von der französischen Helene, hätte ich schon fast gesagt, Therese? Haben die das gewusst oder ist das reiner Zufall?
Dass das der Tag war?
Ja.
Das hat ihr Umfeld anscheinend beschrieben, weil ich meine, damals war sie noch nicht bekannt. Diese erst dann nach diesen Blutungen ist sie so bekannt worden. Damals war sie noch nicht bekannt. Ihr Umfeld, ihre Familie hat das so beschrieben. Und ich habe mich das dann tatsächlich auch gefragt, wie es du gerade fragst. Hat die gewusst, dass die an dem Tag selig und heilig gesprochen worden ist? Weil wenn ja, dann kann man ja sagen, na gut, was für ein Zufall. Aber wenn du es im Nachhinein erst erfahren darfst, dann war es ja schon wieder eventuell ein Indiz dafür, dass was dran sein kann.
Also eins ist schon mal ganz klar. Mhm. Auf der Welt, da passieren so komische Dinge, dass immer wieder für irgendwelche, gerade bei so mysteriösen Sachen, ist dann immer so ein Fragezeichen. Mhm. Wo du selber sagst, das kann ja gar nicht sein. Aber was dann sagen möchtest, ich weiß es nicht.
Ja, genau das ist ja das Faszinierende. Und das Lustige ist ja das, dass das einfache Leute bis zu hochgebildeten und Fachleuten genauso geht. Du, da sind ja Psychiater drüber gelaufen, Ärzte sind drüber gelaufen und du hast von jedem Fachmann, also von jeder Fachrichtung, mehrere Leute gehabt.
Die der, logische Erklärung im Braucht
haben. Und der eine hat genau das Gegenteil vom anderen gesagt. Gell?
Ja, genau.
Und letztendlich hat es bisher keiner richtig 100% sagen können. Ups, also 100% ausschließen, aber auch 100% befürworten. Also klar, manche haben eine klare Stellung, das ist schon logisch, klare Meinung, da kommen wir dann noch dazu. Aber in jedem Fall ist noch nicht geklärt. Darum gibt es jetzt dieses Seligsprechungsverfahren. Und jetzt, bevor wir da einsteigen, vor allem mit dem Fritz Gerlich, 1926, also ein Jahr nachdem es wieder gehen hat können, sind dann die Blutungen gekommen.
Warte mal ganz kurz, der Fritz Gerlich, den habe ich auch gelesen, aber ich weiß nicht mehr, was das für Position oder für Person war.
Ja, da kommen wir ja gleich dazu.
Ach so.
Ja, jetzt bloß noch, dass wir es einmal durchgesprochen haben, wie der Ablauf war. Also zuerst hat es wieder sehen können, dann hat es wieder laufen können und beides jeweils am Tag von der Selig- und Heiligsprechung der französischen Therese. Und wiederum ein Jahr drauf sind dann diese Blutungen losgegangen. Sie hat da immer einen Christi gesehen.
Am Tag genau drauf. Da war irgendwas mit den Freitagen.
Ja, genau. Jetzt warte, lass mich das einmal sagen, dass wir es einmal schon haben. Vor dem Karfreitag und in der Fastenzeit 1926, also sie war da 28 Jahre alt oder im 28. Lebensjahr oder wie man da sagt, sind dann die Stigmata gekommen, Blutungen an die Hände und ab da, und das ist natürlich auch deine Lieblingsstelle, hat sie weder gegessen noch getrunken, außer der Kommunion heute, die sie empfangen hat.
Selbstverständlich. Mhm. Total verständlich ist das. Mhm. Mhm. Aber sie hat nicht abgenommen dabei.
Du, sie hat sogar zum Teil zugenommen,
gell? Genau. Also in der Fastenzeit, die wir ja gemacht haben, wo wir auch eine Folge drüber gemacht haben.
Ja, du hast abgenommen.
Ja, da habe ich abgenommen. Aber jetzt habe ich aber nicht nichts gegessen.
Du hast nicht nichts gegessen, sondern hast was gegessen.
Schon freilich.
Aber gibt's nicht das bei so asiatischen Mönchen oder irgendwas, wo du das immer mal wieder hörst, die wo angeblich nichts essen und nichts trinken? Das
da hört man doch ab und zu. In Süditalien gibt es ja den Padre, wie heißt der, Padre Pio?
Ja.
Das war auch so ein Verehrter, also das war so ähnlich, ich glaube von der Zeit her war es auch ähnlich.
Das kann sein, glaube ich war im 20. Jahrhundert.
Ja genau, da haben sie auch erzählt, der hätte nichts gegessen. Ja, ich glaub's nicht.
Glaubst nicht?
Also, ich weiß nicht. Also wenn man sagt, okay, rein wissenschaftlich. Und wenn man sagt, gibt's denn das, ist denn das möglich? Mhm. Wenn man schaut, die Tiere halten einen Winterschlaf.
Ja.
Ja, aber die hauen sich vorher einen Wanst voll.
Ja.
So. Mhm. Dann kann ich das irgendwo nachvollziehen. Dann wird der Stoffwechsel runtergefahren und dann wird der Pender halbes Jahr. Dann überleben die das. Aber das war ja bei der Resel gar nicht der Fall.
Genau. Und weil
die natürlich hat ja keinen Winterschlaf,
nicht gehabt. Aber die hat genauso eine Leute wie die gehabt. Auch innerhalb von der Kirche natürlich, die wo da sehr kritisch dem gegenüber waren und dann haben sie gesagt, ja, da müssten wir jetzt eine Überprüfung machen.
Das finde ich gut.
Und dann haben sie es 15 Tage überprüft, da haben sie vier Nonnen abgesteuert und ich glaube, das war ihr Arzt, der wo da dort war und die haben jeden Tag überwacht, anscheinend rund um die Uhr, ob sie was isst oder was trinkt.
Genau, Ausscheidungen sind gewogen worden und gemessen.
Und anscheinend hat da auch nichts gegessen und nichts getrunken. Es gibt da irgendwie so eine Art einen Hungerurin oder was, das kann man anscheinend messen oder was. Später haben sie dann andere Urinproben wohl gehabt und da meinen sie schon, dass die was zu sich genommen hat.
Wiederum. Ja, ich glaube es ja auch. Die haben es heimlich irgendwas reingeschoben.
Meinst du?
Ja, freilich. Komm, da ist da irgendein Sympathisant ist da bestimmt dabei. Du, wir brauchen mal das und das Ergebnis. Aber.
Oder was meinst du mit reingeschoben?
Ja, ich hat irgendwas kredenzt.
Ah ja, dass es vielleicht gar nicht gemerkt hat, meinst du, oder was?
Das schon. Die hat das bestimmt auch gekaut. Ja, die hat halt gegessen.
Hat
das
gegessen,
ist, ja, das ist meine Meinung.
Hat, also das heißt...
Heimlicherweise.
Das heißt, die hat behauptet, sie isst nichts, sie darf nichts essen und in Wirklichkeit sagst du, meinst du, hat was gegessen.
Ja, aber da stellt sie mir die Frage, warum das Ganze?
Warum?
Ja, warum macht man sowas?
Ja, warum?
Ja, genau. Ja, keine Ahnung, vielleicht braucht der Ort mehr Tourismus. Du kennst doch den Film Braunschlag.
Die Serie.
Ja, genau.
Ja.
Da haben sie auch ein Wunder braucht.
Ja, genau.
Damit stimmt, Tourismus
da mal, stimmt, da war mal ein Wunder.
Und im Endeffekt, wenn du jetzt erzählst, ui, da haben wir eine, die hat Stigmata und die war blind und kann plötzlich sehen, jetzt kann es plötzlich wieder gehen. Die isst nichts, aber nimmt zu. Und dann pilgern da die Leute natürlich hin, weil sie eine Sensation sehen wollen. Das war in den 60er Jahren, hat es ja kein, also jetzt Fernsehen war eh selten, aber Internet und alles sowas hat es nicht gegeben. Aber das hat sich halt rumgesprochen und sind so halt hier Pilger zum Schauen.
Ja, siehst du, das ist von der Zeit her, Ende der 20er Jahre ist das losgegangen
mit den Pilgern.
Weil 1926 sind die Stigmatas gekommen und dann hat es so einen Typen gegeben, der war so ähnlich wie du.
Ach so, so.
Das war der Fritz Gerlich.
Ach, der war das.
Und der Fritz Gerlich.
Ein sympathischer Mann.
Okay, der war Chefredakteur der Münchner Neueste Nachrichten. Und einer von seinen Schreiberlingen hat einen Artikel über die Teres, über die Resel von Konnersreuth geschrieben. Und der Artikel, der hat eingeschlagen wie eine Bombe.
Ja, freilich.
Und der ist irgendwie da in der halberten Wald, ist der umeinander geschickt worden. Und dann hat er gedacht, hast du auf Zeiten, habe jetzt ich mit meiner Zeitung da einen Krampf geschrieben? Kostet denn das überhaupt geben?
Muss ich mir anschauen.
Da ist er selber hingefahren, kritisch. Er war Calvinist, also so eher protestantische Richtung, glaube ich, kann man sagen. Und fährt da hin zu derer und hat halt eigentlich Beweise gesucht, dass halt das alles nicht stimmt.
Und? Was hat er gefunden?
Ja, wie er dann von ihrer gegangen ist. Dann hat er konvertiert, dann ist er Katholik geworden.
Da siehst du mal, wie überzeugend die gute Frau gewesen ist.
Du, die Resel von Konnersreuth, das war ja eine Nazi-Gegnerin, erklärte Nazi-Gegnerin. Und die hat dem Fritz Gerlich gesagt, er muss gegen die Nazis schreiben.
Eine gute Idee damals.
Dann ist er von den München Neuesten Nachrichten weggegangen, hat eine eigene, ich glaube es war Wochenzeitschrift oder was, die hat er genannt, der gerade Weg. Und dann hat er gegen die Nazis ganz schön austeilt. Und ist immer wieder, anscheinend hat er immer wieder die Resel konsultiert und hat aber weitergeschrieben. Und da hat er schon Probleme gekriegt mit den Nazis halt dann. Und dann tatsächlich 1900, also wie die Nazis dann an Macht gekommen sind, anscheinend am ersten Tag in Bayern, wo die Machtergreifung war, haben sie ihn dann gleich eingekastelt, haben sie ihn mitgenommen.
Erm,
Fritz Gerlich und 34G.
Na.
Ja.
Ernsthaft?
Ja. Gleich umgebracht.
Ui.
Ja.
Das habe ich nicht gewusst.
Und jetzt ist die Frage, wieso hat es den Fritz Gerlich erwischt? Und wieso nicht die Resel von Konnersreuth, die wo er am angestiftet hat? In Konnersreuth muss es ja so gehabt gewesen sein. Ich glaube, heute ist, hat das so, weiß nicht, ein mit Gemeinde oder wie das ist. Ich glaube, ich habe gelesen, 1.900 Einwohner.
2.000 also rum.
2.000 ja, Einwohner so ungefähr. Ich weiß nicht, wie viel das damals gewesen ist. In jedem Fall muss es so gewesen sein, dass die Nazis da in Konnersreuth nicht auf die Füße gekommen sind.
Keine Chance.
Nein, und sie war halt so der Hauptgrund. Und jetzt ist die Frage...
Ja, die kann man nicht wegmachen, weil sonst, haben sie, sonst hat quasi die Gegenbewegung einen Märtyrer.
Ja,
und das streut natürlich. Und wenn du jetzt, sage ich mal, die Presse tot machst, wenn du den wegmachst, der, sage ich mal, wirklich Reichweite hat...
Aha. Dann aber gelangt das? Gelangt das Argument? Weil es hat ja so viel gegeben,
die
dagegen gesprochen haben. Und die haben sie ja alle weg da. Zum Beispiel den Fritz Gerlich haben sie auch weg gehabt
da. Aber da ist vielleicht weniger, das ist vielleicht mit weniger Emotion behaftet.
Mit weniger Emotion?
Ja, weil wenn du jetzt sie wegmachst, dann hast du einen Märtyrer draus gemacht.
Aha.
Und er ist ja quasi bloß, in Anführungsstrichen quasi Schreiberling. Der Schreiberling. Mhm. Genau. Mhm. Mit aber entsprechender Reichweite, aber mit weniger persönlichem Bezug zu den Lesern oder die, die ihn halt kennen. Mhm.
Ich glaube, der Glaube war auch so ein wichtiger Effekt, gell? Weil ein Menschen, der Mensch, wenn was glaubt, den kriegst du schwer weg von dem.
Das kommt ja nur dazu. Und damals war ja der Glaube insgesamt viel, viel verhafteter und tiefgründiger in der Bevölkerung, gerade in der ländlichen Bevölkerung da 1960, 50er, 40er Jahre. Da war ja noch sehr viel Landwirtschaft.
Ja, wo?
War das halt alles, da sind die Uhren noch anders gelaufen. Sagen wir es mal so, du hast halt das Wirtshaus gehabt und daneben war die Kirche. Mhm, und das war es im Endeffekt. Ja gut, arbeiten natürlich freilich. Mhm. Aber das war nicht so einfach, das auszumerzen. Also das war viel, viel tiefer verwurzelt. Und deswegen glaube ich auch, dass viele Leute es einfach leichter glaubt haben, weil man gesagt hat, Stigmata, ja freilich, glaube ich sofort. Spannend an der Geschichte ist, dass die katholische Kirche gezweifelt hat.
Ja, ich habe man meint immer, die sind da so interessiert dran. Dass
genau,
so
nach dem, ui, haben wir wieder Werbeveranstaltung.
Aber jetzt habe ich schon ein paar Sachen mal mitgekriegt, weil es kommen ja immer wieder solche Sachen auf, wo etwa Sehungen hat oder irgendwie sowas. Die Kirche, die mag das eigentlich gar nicht so gern, weil das dann irgendwelche Pilgerstätten meistens wären, wo dann Leute hinlaufen, das mögen sie nicht. Habe ich jetzt schon ein paar Mal mitgekriegt. Darum wundert mich auch nicht, dass sie es da nicht mögen haben. Und nochmal, um das vielleicht mit den Nazis abschließend zu sagen. Der Hitler, der war anscheinend recht abergläubig. Und der hat anscheinend da die Hand drauf gehalten über die ein bisschen. Aha. Weil die so Prophezeiungen gehabt hat. Die hat zum Beispiel gesagt, da hat es einmal eine Meldung gegeben, da hat es geheißen, die Resel sagt, wenn sie, jetzt pass einmal auf, ich habe es mir notiert, weil sie hat ein paar Sachen gesagt. Jetzt schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Also nicht hundertprozentig, aber in jedem Fall ist es um das Fortbestehen vom Krieg gegangen.
Wie lange der quasi
geht. Wie lange dann noch dauert. Ich glaube, es waren 6 Wochen oder was dann. Also nach ihrem Tod, es hat anscheinend geheißen, dass sie prophezeit hätte, dass 6 Wochen nach ihrem Tod der Krieg zu Ende ist. Ich hoffe, ja, dass ich es jetzt richtig zusammengebracht habe.
Haben sie das angedichtet.
Und dann hat die Gestapo da hingeschrieben, hat einen Bericht angefordert, ob denn das stimmt, erstens, und zweitens, also natürlich, ob es noch lebt, und zweitens, ob sie auch was gesagt hat zu ihrem Befinden, ob es dem bald schon soweit ist. Also, wenn du eigentlich sagst, so wie jetzt du bist ja voll so auf der zweifelnden Seite, aber anscheinend war denen die Angst so groß, dass eigentlich fast schon nachfragen, ja, ist da überhaupt was dran? Also irgendwie, es wirkt total, wie soll ich sagen, es wirkt schon
abergläubisch.
Ja, abergläubisch. Und auf der einen Seite, ja, also ich finde das so ganz schwer Worte dazu, dass man eigentlich so ein gewaltsames Regime auf einmal dann bei so einer Frau nachfragt, was die für Visionen hat.
Ja, meine,
die
haben halt auch ihre Glaubensrichtung gehabt, gell?
Haben auch ihre Glaubensrichtungen gehabt. Naja. Sigi,
ja.
Jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Was wolltest du jetzt gleich sagen? In welche Richtung wärst du jetzt gegangen?
Mein ein Glauben, dass der halt sehr verhaftet war. Mhm. Das war schon wichtig. Aber mit der, genau, wo ich gesagt habe, mit der Kirche, dass die halt eben so dem Ganzen skeptisch gegenüber ist. Das hat mich schon sehr gewundert, weil ja normalerweise sind doch die froh, wenn sowas passiert. Wenn man sagt, okay, da wird wieder an den Glauben oder an Jesus wird da wieder hingewiesen und da gibt es Leute, die haben eine so starke innige Verbindung zu dem Ganzen, dass man eigentlich stolz drauf sein kann.
Weißt du, was das Problem, glaube ich, von der Kirche ist? Das Problem, glaube ich, ist, wenn zum Schluss aufkommt, dass das ein Schwindel war. Weil, also erstens, wenn das stimmt, dann wird's wahrscheinlich, man muss wahrscheinlich Seligsprucher werden, vermute ich mal. Und wenn es Seligsprucher wird und da zum Schluss rauskommen, dass das ein Betrug ist, dann war das nicht gut.
Da wird ja heute doch noch geforscht an diesem Turiner Grabtuch. Weißt du, das
ja,
vom Jesusbeutel
ja,
und so.
Ja, ja.
Und die einen sagen, definitiv, das ist er. Und die anderen sagen, total heiliger Stuhl. Mhm.
Also die haben das, es gibt, also wen es interessiert, der hat es einmal im Internet eingeben, da gibt es ein Foto von der Resel, wie sie im Bett sitzt, ich glaube, das ist sogar in Farb und dann siehst du das ganze Blut, also es läuft doch aus, wie wirklich wie dick aus, die Augen außer und an die Hände und am Gewand überall hat das Blut, wie sie im Bett drin sitzt, schaut schon brutal aus.
Ja,
und
sie haben ganz billig irgendwie.
Also aber was sie,
das
gemacht,
ist so viel.
Was sie gemacht haben, sie haben das Blut untersucht und Also das Blut war schon ihrs. Beobachter, manche bezweifeln, dass halt das frisch runtergelaufen ist, sondern die meinen halt, so wie es du am Anfang gesagt hast, dass vielleicht Wunden schon gehabt hat und immer wieder, weil das war ja dann irgendwann mal jeden Freitag.
Mhm, Freitag ist es so. Du drauf einrichten, ja.
Hat sie sich, und am Karfreitag war es dann besonders schlimm und an bestimmten Tagen, da hat es dann aufgereiht, so das meinen die halt. Das kann man halt so schwer sagen. Also was mir auch so ein bisschen was mir so ein bisschen Zweifel ist, weil die, da haben so viele Leute umeinander da, so viele Gescheite, die haben Psychiater hingeschickt, ob es närrisch ist, weil es kann ja, ja närrisch her sein, gell? Ja, ja. Und dann hat es einen gegeben, der wo gesagt hat, ja, die, ich weiß jetzt gar nicht, haben es Depressionen oder irgendwie sowas gesagt, eine Hysterie, glaube ich, oder wie sie es genannt haben. Der andere sagt, die ist vollkommen gesund, der andere Psychiater, da feilt sich gar nichts. Also da hat es immer so beide Meinungen geben.
Nebeneinander geben.
Es hat zum Beispiel einen Kriminologen ergeben, der hat das im Nachhinein analysiert und der ist da sehr kritisch. Der sagt, diese ganzen Spuren da, die schauen so aus, als ob die extra hingemacht worden waren. Also die hat vielleicht Blut irgendwo, genau. Aber dann haben sie es halt, hat sie es halt hingemacht. Und da war ein Beobachter dort, ich glaube es war ein Arzt, der hat das beobachtet und dann hat er mal aussehen müssen aus dem Zimmer. Dann ist durchgelüftet worden, wie ja, reingekommen ist, waren die Blutungen da.
Ja, Überraschung.
Und dann sagt er, ja, er hat es nicht gesehen. Also die waren da, aber er hat es vorher nicht gesehen. Ein anderer hat einen, das war ein, ich glaube, das war ein Psychiater in dem Fall, der hat in seinem Abschlussbericht bestätigt, dass er spontane Blutungen gesehen hat. Also das ist so verrückt. Aber was ich mich halt, und das wollte ich vorhin gerade sagen, was ich mich halt die ganze Zeit frage, das war ja jetzt in die 20er Jahre hat es angefangen und in die Anfang der 60er ist gestorben. Da hat es ja auch schon Foto und Video gegeben, dass man nicht einfach ein Video macht von dem Ganzen, wenn das anfängt. Das war doch eigentlich der beste Beweis, oder? Das wundert mich, dass man das nicht zulassen hat.
Ich frage mich in der ganzen Sache, wer profitiert davon?
Das Cui Bono, ja.
Genau.
Wer? Der Ort natürlich.
Genau. Und bis in die heutige Zeit profitieren sie. Und die haben ja richtig investiert. Die haben jetzt da ein Museum gebaut.
Ja.
Behaupten aber fest und stur, na, das ist uns gar nicht so wichtig und so. Wir wollten bloß im Andenken an. Aber das ist so groß aufgezogen, ganz ehrlich. Mhm. Ich glaube, da habe ich ein Interview mit dem Bürgermeister oder einem von der, irgendwie vom Parlament oder was.
Ja, ja.
Ach komm, das können Sie mir nicht verzeihen. Das ist genauso wie bei Braunschlag. Aber eins zu eins die Schablone.
Aha. Also wenn man sich so ein bisschen überlegt, kann denn das sein und ich meine, wissenschaftlich ist es eh verrückt, also die Vorstellung, dass du auf einmal irgendwo zum Bluten anfängst, ohne eine Wunde zu haben, das ist ja eh krass. Und die haben im Laufe ja mehrere Wunden gesehen, am ganzen Körper und am Kopf, genau, halt die Male
vom Dornkranz. Der Einstich mit der Lanze.
Genau, und dann zu bestimmten Tagen haben sie dann auch am Körper so blaue Flecken und sowas, da meinen sie dann, das war vom Geiseln gewesen, haben sie schon gefunden halt auch, gell?
Ich weiß nicht, ganz ehrlich. Warum sind diese Stigmata immer angeblich da, wo die Nägel durch die Hände durchtrieben worden sind und durch die Fiers und dann der Einstich mit der Lanze und dann am Schädel, sage ich, Verletzungen wie von einer Dornenkrone. Warum ist das genau so? Entweder selber beibracht oder selber eingebaut. Und ich glaube ja schon, dass der Körper, es gibt ja Selbstheilungskräfte und es gibt aber natürlich auch Möglichkeiten wahrscheinlich, dass du dich mit der Psyche so selber manipulierst, dass du irgendwelche Krankheiten entwickeln kannst.
Ja.
Also das glaube ich schon.
Also das fand ich ja auch so verrückt. Ein Fachmann hat dann gesagt, der hat gesagt, so Art, das ist ein Schwindel. Aber die Erklärung, warum es ein Schwindel ist, fand ich krass, weil er gesagt hat, das kann ja sein, dass das, wie du sagst, psychosomatisch ist. Und dadurch irgendwie das anfängt zum Bluten.
Also das. Und dann holst du das halt durch Kratzen am Freitag auf.
Am Freitag
unter auf. Unter die Augen auch. Wenn es halt eh schon da ist, dann kann man das ja weiter bluten lassen.
Aha. Also das mit den Körpermale, das glaube ich, das ist, das ist in der Vorstellung nicht so einfach zum Fassen, gell? Was aber krass ist, dass so Leute, die wo dann hinfahren, halt von ihrer, also irgendwas muss die Frau gehabt haben, weil die fahren hin, wie der Fritz Gerlich, und da hat es ja viel gegeben, auch kritische, die wo dann sagen, wow, ich glaube, dass die Visionen sieht, irgendwas ist da dran. Und das ist ja nicht bloß in Deutschland, sondern auch in der ganzen Welt. Vor allem die Amerikaner, das war ja damals amerikanische Besatzungszone, sind halt früher amerikanische Soldaten hingefahren. Ich habe im Internet auch gelesen, der sagt, mein Großvater oder was, der war da dort bei derer und 100% und das stimmt alles und das ist Unglaublich.
Du kannst glauben, also, was du magst. Ich meine, das kann ja jeder glauben, was er mag. Also ja, ich mag ja die Leute nicht verurteilen. Ich weiß es ja auch nicht besser. Und ich kann es auch nicht beweisen. Und auch das Gegenteil kann ich nicht beweisen. Für mich ist aber der stärkste Beweis, dass selbst die katholische Kirche zweifelt. Mhm. Weil die dann sich da die Finger schlecken bei solchen Momente.
Ja, ja.
Aber die unterbinden ja das teilweise auch, das groß zum Verzeihen.
Ja, das, also das am Anfang, ich finde persönlich, am Anfang kann man das glauben, dass die das mengen, aber ich glaube im Nachhinein, dass es eher nicht mengen, weil ich glaube, du musst schon sattelfest sein. Wir haben, also wen es interessiert, herzigen die Folge, oder haben wir das beschrieben, wie ein Selig- und Heiligsprechungsverfahren funktioniert, und da musst du schon einige Hürden überspringen.
Das dauert ja Jahrzehnte teilweise.
Manchmal geht es schneller manchmal dauert es länger. Also das, wie gesagt, jetzt seit 2005, jetzt schreiben wir gerade was, 2023, sind 18 Jahre.
Ich glaube auch schon 30.000 Euro kostet.
Ja,
das ganze Verfahren.
Habe ich auch gelesen, dass das so viel, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so günstig hergeht, weil wenn da heute einer ein bisschen was tut, das kostet mehr als
wir.
Kostet
Geld, ja. Hotelübernachtungen, Reisekosten und so weiter und so fort.
Ja, genau.
Mei, oh mei, wir haben den falschen Job. Ich glaube, wir wären jetzt Selig- und Heiligsprecher und erkunden dann solche Verfahren. Und je länger das dauert, desto länger haben wir unseren Job.
Weißt du, was mir ich vorstellen kann?
Was?
Je tiefer, dass dich du mit so einem Fall beschäftigst, desto weniger weißt eigentlich,
ob stimmt oder nicht.
Ja, das glaube ich schon.
Ja, ja, freilich.
Weil du hast so viele Sachen, wo du sagst,
ja, das kann ja eigentlich
gar nicht sein. Da hat es einen, zum Beispiel, sie muss ja aramäisch manchmal geredet haben, die Sprache vom Jesus.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil das habe ich auch gelesen. Aber da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht irgendein Preisgewinn ist.
Ein Preis,
der das analysieren hat sollen. Und der ist da in die tiefe Oberpfalz gefahren.
Ja,
und dann hat er dieses Oberpfälzerisch, das hat er für aramäisch gehalten.
Ja, aber dann gibt es hat ja mehrere, die das mit dem Aramäisch da sich damit beschäftigt haben. Aber einer muss tatsächlich gesagt haben, also der, wo da gibt es irgendeinen Fachausdruck für die Leute, die wo mit dem Aramäischen da unterwegs sind. Und auf alle Fälle hat der gesagt, die kann sich das nicht ausdenken, Tom. Also,
warum nicht? Irgendwie. Schau mal, du kannst da so viel studieren, da gibt es ja so viele Bücher. Und wenn du in derer Blasen drin bist, so wie du eben sagst, je tiefer du da drin bist, desto mehr tust du abwägen für oder wieder.
Du, und es sind ja tausende von Leuten die ganze Zeit zu ihrer gekommen. Kann natürlich auch sein, dass ein Geistlicher mal was vom Jesus in den Mund Das ist eben ich das. Das ist eben das. Du, es ist viel Zweifel da, es ist aber auch viel so, die Seiten haben jetzt ja gar nicht so stark beleuchtet, viel so, was du sagst, Wahnsinn, das kann ja eigentlich gar nicht sein.
Also es gibt auf jeden Fall mysteriöse Dinge, die auf der Welt passieren, die wir nicht erklären können.
Ja.
Das Fass mache ich jetzt nicht auf, weil sonst meinen wir, ich bin narrisch.
Ja.
Ja, es gibt doch schon komische Sachen, die da manchmal passieren, wo du sagst, das kann doch gar nicht sein.
Ja.
Oder das darfst du keinem verzeihen, weil die sparen die ein.
Ja, interessant ist, dass das Heiligsprechungsverfahren ist vom damaligen Regensburger Bischof Müller initiiert worden. Noch während der Zeit vom Pontifikat von Johannes Paul II. Und lustigerweise war der Chef der Glaubenskongregation, also die, wo ihm das wahrscheinlich vorliegt zum Schluss, auch ein Bayer.
Ja, der Ratzinger.
Genau. Die haben gesagt, Dresel, die kriegen wir schon heilig. Hat er sich vielleicht gesagt. Nein, so einfach wäre sie es nicht gemacht haben. Sigi, es ist schön, dass Zweifel bleibt, aber eine Faszination genauso. Vielleicht musst du noch mal ein paar Bier und ein paar Sachen von dem Fall anschauen, weil es ist schon wirklich unglaublich zum sehen, wie viel Leute das beeinflusst hat, positiv auch beeinflusst, und die, wo das glaubt haben.
Ja, und da sind wir wieder beim Glauben. Du musst dann auch überlegen, nicht ob du das glaubst, sondern wem du glaubst, was die halt analysiert haben. Oder wie sie es dir halt irgendwie versuchen zum Verkaufen. Mhm. Weil das sind ja dann auch Wissenschaftler, die wollen ja halt erstmal hauptberuflich Recht haben.
Ja, klar. Und zwar in beide Richtungen.
In beide Richtungen.
Ja.
Also da ist ja logisch, das sind ja zwei Meinungen, da kann man ja beide mal erst einmal gelten lassen oder zumindest einmal stehen lassen.
In jedem Fall, glaube ich, kannst du in dieser Geschichte ohne Glauben, kannst du eine Droge,
also
weil sonst verwirfst du das sofort.
Mhm. Ich glaube, ich darf nicht nach Connersreuth ziehen, weil da schmeißen sie mich wahrscheinlich am Eingangstor schon raus.
Und mich darf es nicht wundern, Meinung, wenn du zurückkommst, wie der Fritz Gerlich. Hab mich wieder gefreut. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut,
habe ich dir Reden.
Ja. Ja, das war's schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für derer Folge. Wer ist jetzt mit der Resel von Konnersreit? Hat sie jetzt Stigmatas gehabt? Hat sie jetzt die Visionen vom Jesus Christus gehabt? Oder auch nicht? Es gibt ja so viele Beweise in beide Richtungen. Wir dürfen mal gespannt sein, wie es ausgeht, ob es etwas selig wird. Ich hoffe, dass euch die Folge gut gefallen hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht es gut und bleibt grübelig.